Also, ich habe noch ein Accessoire für die Kinderparty am Dienstag. Das habe ich aber nicht aufgesetzt. Das ist so eine Perücke mit einer Tonsur. Das wollte ich euch nicht zumuten und mir auch nicht. Ich möchte diesen Gottesdienst beginnen und diese Predigt beginnen mit einem Wort, was ausschlaggebend war für das, was passiert ist. Denn im Evangelium zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die aus dem Vertrauen auf Gott kommt und zum Glauben hinführt. Wie es in der Schrift steht, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Oder eine andere Übersetzung sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Was für ein Vorrecht. Ich hatte mir vorgenommen, dieses 500-jährige Jubiläum der Reformation in meine Predigt einzubauen. Und wisst ihr, das war schwierig, weil es so komplex ist. Und ich habe so viele Gedanken gehabt und verzeiht, wenn nicht alles richtig vielleicht so ist, wie ihr es kennt. Ich werde euch mit hineinnehmen in das Leben Luthers der damaligen Zeit und auch in das Leben der Menschen, die damals gelebt haben. Das ist ein Versuch und es wird mir nicht ganz gelingen. Irgendwas klappt hier nicht, aber das macht gar nichts. Aber ich möchte ein paar Sachen euch mitgeben, die mir wichtig sind. Ich weiß nicht, wer von euch älter ist als 60, der wird sich vielleicht erinnern, in den 60er Jahren war es so in evangelisch geprägten Gemeinden und Dörfern. Ich war in einer Volksschule in einem Dorf, das hieß Häferstedt. Da gab es 4 Klassen und in jeder Klasse waren 2 Schuljahre. Und wenn Reformationstag war, dann war es üblich, dass wir als Kinder in den Gottesdienst gingen, weil das gefeiert wurde, Reformation. Und das hat seine Berechtigung gehabt und hätte es auch immer noch. Und es ist gut, dass wir das heute feiern. Wir haben gesungen, ein feste Burg ist unser Gott. Und andere Lieder, die Luther geschrieben hat. Und ich habe es nicht so mit der Orgelmusik. Manchmal erschlägt einen das ja, aber es hat auch was Gewaltiges. Orgelmusik, ja. Ich würde es jetzt nicht mir wünschen für uns hier, aber das war auch was Beeindruckendes. Das hat mich etwas geprägt. Und ihr könnt mich fragen, also dieses Video von dem Herrn Hirschhausen hat mich auch schon bewegt. Ihr könnt mich fragen, bin ich denn jetzt in meinem Element, wenn ich das Teil anhab? Was hat das mit Luther zu tun? Darauf komme ich noch zurück. Vor 500 Jahren, was war da? 80% der Leute in Deutschland oder in diesen Gebieten hier waren Bauern. 3% waren Adlige, der Rest lebte in den Städten. Die Adligen haben die Bauern ausgenommen. Die Leute, die wenig hatten, von denen wurde viel verlangt, um den Staat und die Kirche zu unterhalten und auch die Adligen reich zu halten. Es gab viel Elend damals. Aberglauben gab es, Feudalismus. Es gab die Aufklärung noch nicht, es gab die Industrialisierung noch nicht. Es gab keinen Strom, kein Internet, kein Telefon. Aber es gab ganz viel Aberglauben und auch Angst, der zum Teil auch von der Kirche wach gehalten wurde. Reformation bedeutet Erneuerung oder Wiederherstellung. Aber bis es dazu kam, war es ein langer Weg. Martin Luther war Sohn ehrgeiziger und wohlhabender Eltern. Die wollten, dass aus ihrem Sohn mal richtig was wird. Der Vater war ein Unternehmer und er schickte seinen Sohn früh zur Schule, wo er fließend Lateinisch sprechen lernte. Lateinisch zu sprechen war die Fremdsprache überhaupt. Wenn man was werden wollte, Jura zum Beispiel studieren, dann musste man Latein kennen. Und Luther hat das mit Bravour gemacht. Er konnte dann nach der Schulausbildung fließend Lateinisch schreiben und auch sprechen, die damalige Sprache der Gebildeten und Rechtsgelehrten. Und daran schloss sich ein allgemeines Studium, das, was man so studierte damals. Und dann erwartete sein Vater, dass er Jura studierte. Luther hatte seine Eltern besucht und er fuhr nicht mit dem Auto und auch nicht mit dem Fahrrad, sondern er ging zu Fuß über das Land und ein Gewitter brach aus. Heute war ja ein bisschen Sturm heute Nacht, aber das war ein Gewitter mit Blitz und Donner und Regen. Und wir fahren ja oft mit dem Auto oder sind zu Hause, wenn Gewitter ist. Oder kam schnell in der Stadt die Möglichkeit, uns unterzustellen. Das hat man in der Natur in der Regel nicht. Und Luther in seiner Angst schrie er zur heiligen Anna. Wer ist das? Es war die Mutter von Maria. Maria war die Mutter von Jesus. Und er schrie: Anna, hilf! Ich will Mönch werden. So wird es überliefert. Was ihn wirklich bewegt hat, ob das nur eine Angstreaktion war, weiß ich nicht. Wir kennen Geschichten von Leuten aus dem Krieg, die dann, wenn sie in Todesangst waren, geschrien haben: Gott, hilf! Ihr Leben Gott gegeben haben. Wenn du mich rettest, dann. Was bedeutet das, Mönch zu werden? Machst du mal das, genau. Das ist das erste, das nächste Bild. Ja, so sah es aus. Hier dann ein bisschen etwas andere Frisur. Brille hat er auch nicht gehabt, der Luther. Braucht er offenbar nicht. Mönch zu werden war gleichbedeutend mit der Aussage: Ich gebe mein Leben ganz Gott. Ich will ganz wirklich Gott dienen mit allem, was ich habe und bin. Habt ihr das schon mal gemacht? Ich glaube, viele von euch haben das schon mal gesagt: Mein Leben soll ganz Gott gehören. Und damals war der Weg dahin, Mönch oder Nonne zu werden, in den Dienst der Kirche zu werden. Auf der anderen Seite hatte das, Mönch oder in den geistlichen Stand zu treten, auch etwas mit Stand zu tun. Es gab ja nicht nur die Adligen und die Bauern, sondern es gab auch den Stand der Geistlichkeit. Die hatten einen bestimmten Einfluss und auch Macht. Luther ging in ein Augustinerkloster in Erfurt. Und er war so mit dem Herzen dabei, dass er alle Regeln ganz strikt befolgte. Die ganzen Gebetszeiten, die ganzen Messen, die gelesen und durchgegangen werden mussten. Alle Klosterregeln hat er sorgfältig mit ganzer Hingabe befolgt, sodass er schon mit 24 Jahren zum Priester geweiht wurde. Ein Jahr später begann er in Wittenberg sein Theologiestudium. Aber er hatte auch seine Gebetszeiten. Und Luther erlebte etwas, was ich kenne aus meiner Jugendzeit, dass ich bete und mein Herz unerfüllt bleibt. Vielleicht kennen das manche von euch. Du betest und fühlst dich trotzdem schuldig. Du hast ein Schuldgefühl und das geht gar nicht weg. Und Luther hat offenbar einige sündige Verhaltensweisen gehabt oder vielleicht auch nur Gedanken, ja. Oder er merkte, dass sein Herz gar nicht mit dieser Liebe, mit Gott verbunden war, wie er das wünschte und wie das in der Bibel steht. Du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, von ganzem Verstand. Wer von euch tut das schon? Ich glaube, ihr alle, wenn ich mich frage, tue ich das wirklich? Und Luther kämpft damit, mit diesem Anspruch, den er in sich hat. Und er merkt, ich schaffe es nicht. Und seine Ausgangsfrage war: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Die Kirche, die ihm Gott vorgestellt hat, dieses ganze Leben im Kloster war anders. Er hatte Regeln zu befolgen, er hatte Dinge zu machen, er hatte zu beichten, hatte bestimmte Schritte zu gehen, aber in seinem Herzen stimmte das nicht. Habt ihr manchmal Fragen in eurem Herzen, wo was nicht stimmt? Ja? Habt ihr manchmal sowas? Das ist gut, wenn man nicht zufrieden ist mit bestimmten Dingen. Wenn ihr es so macht wie Luther, dann müssen wir damit zu Gott gehen und sagen: Herr, hast du eine Antwort auf diese Frage in meinem Herzen? Das hat er so beschrieben, also vieles habe ich auch von Wikipedia gesucht, könnt ihr auch nachlesen. Er hat alles gemacht, aber er erlebte sich als unfähig aus Liebe, nicht aus Angst, Gottes Forderungen zu erfüllen, sodass er an der verheißenen Vergebung zweifelte und stürzte deshalb in verzweifelte Heilsungewissheit. Heilsgewissheit ist etwas, was Gott dir anbietet. Aber Luther wusste nicht, wie geht das? Sein theologisches Denken ließ das nicht zu, da war keine Heilsgewissheit. Und das Herausragende an Luther war, dass er sich nicht damit zufrieden gab, wie die Tausende und Abertausende andere Nonnen und Mönche. Die sagten: Ja, das ist irgendwie so, ich mache das und das wird schon alles gut sein. Aber in ihm war ein Drängen, dass diese innere Frage beantwortet wird. 1510 reiste er mit einem Ordensbruder nach Rom. Da gibt es so eine Treppe, eine heilige Treppe. Und das war etwas Besonderes, wenn man diese Treppe, eine lange Treppe auf Knien hochrutschte. Damit war verbunden, dass er damit Sündenvergebung für sich bekam und seine verstorbenen Verwandten aus dem Fegefeuer befreien konnte. Uns ist das so fremd, aber es ist wichtig, sich das nochmal anzuschauen. Wie haben die Menschen einfach getickt? Und wie hat die Kirche das auch ihren Leuten gegenüber dargestellt? Und er tut das alles, weil er dachte, das ist so, das muss man wohl so machen, weil die Kirche das gesagt hat. Und auf der anderen Seite kam er nach Rom, sah die Kirche, sah die reichen Kardinäle und wie sie gelebt haben, wie sie genusssüchtig waren, wie Rom voll war von Prostituierten, die verkehrten mit den Priestern dort. Es waren Intrigen und Machtspiele. Ihr könnt euch gerne diesen Film Luther nochmal, ihr kennt ihn wahrscheinlich alle, anschauen. Das hat ihn entsetzt und ihn nachhaltig beeinflusst und geprägt. Er kommt zurück nach Wittenberg und als 29-Jähriger wird er Doktor mit dem Fach Bibelauslegung. Diesen Doktorstuhl behielt er bis zum Ende seines Lebens. Als er 30 war, endlich hatte er eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Er konnte ja fließend Latein lesen, rauf und runter. Und das Alte Testament war ja auch in Lateinisch übersetzt, Septuaginta. Und er hat wahrscheinlich alles ganz oft gelesen, ganz viel gelesen. Und eines Tages sitzt er und meditiert er im Südturm des Klosters über Römer 1, Vers 17. Das habe ich eben gerade vorgelesen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche aus Glauben kommt und zum Glauben führt. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus dem Glauben leben. Als er darüber meditiert, hat er eine Gottesbegegnung. Meditieren, nachdenken über Worte Gottes ist gut. Und er nahm sich diese Zeit, das ist ja sowieso für Nonnen und Mönche Pflicht gewesen, sich nachzudenken über das Wort Gottes, sich hinzusetzen und Ruhe zu haben, zu beten. Bei manchen war es sicherlich Routine, bei Luther war es ein Herzensanliegen, wie kriege ich diesen gnädigen Gott? Und auf einmal ist es so, als öffnet sich bei ihm eine Tür, eine Tür zu einem Schlosssaal. Da ist Vergebung, da ist Frieden, da ist Gerechtsprechung. Gottes Gerechtigkeit, die schenkt er uns, wenn wir es glauben. Gottes Gerechtigkeit schenkt er uns, wenn wir es glauben. Das haben wir bekannt heute im Lobpreis. Jesus ist unser Herr, er hat uns Gerechtigkeit geschenkt. Und Luther fängt an, seine Theologie nach diesem Wendepunkt in seinem Leben, diese Theologie darauf aufzubauen, dass er sagt, es gibt ja diese 4 oder 5 Soli, allein Christus, allein der Glaube, allein das Wort Gottes, allein Gnade. Und manche sagen in seiner Theologie, kommt noch dazu, allein Gott sei die Ehre. Allein Gott sei die Ehre. Und er beginnt, all das, was bisher um ihn herum war, was er erlebt hat, was ihn geprägt hat, in Frage zu stellen. Fast ein Jahrzehnt hat er gebraucht, bis Gott diese Augen ihm geöffnet hat. Obwohl die Bibel, die wir auch haben, vor ihm war. Ja, das war nicht umsonst. Und unsere Kämpfe, die wir manchmal haben, sind nicht umsonst. Aber Luther blieb dran. Das war das Ziel seines Lebens. Er wollte wirklich Gott dienen. Und Gott hat sein Herz gesehen, hat auch sein Suchen gesehen und hat ihm das geschenkt, dass seine Augen aufgingen. Allein durch Glauben wirst du gerettet. Du kannst nichts hinzutun. Durch Knie rutschen, durch irgendwelche Gebete hin und rauf und runter leiern. Moslems können sich nicht retten durch den Besuch von Mekka. Nein. Niemand wird gerettet durch so etwas. Allein durch Christus, der am Kreuz für mich starb. Amen. Und das ist allein Gottes Gnade. Das ist ein Geschenk, was kommt. Gott sagt es hier, nimm es an. Und wenn du glaubst, du diese Gnade annimmst, dann bist du gerechtfertigt. Und die Bibel, die Bibel ist ja eine Mischung, 66 Bücher in einem Zeitraum geschrieben von mehreren, wie viel, 1000 Jahren ungefähr. So unterschiedliche Botschaften, sagt, alles ist vom Geist Gottes inspiriert. Und die Summe dieses Wortes ist Wahrheit. Luther sagt, er hat so viele andere Dinge gelesen, es gab so viele Kirchenschriften. Und Luther sagt, guckt das, was da steht, in diesem wunderbaren Buch, guckt es euch an. Und Luther hat am Ende seines Lebens selber zugegeben, ich verstehe nicht alles, ich bin ein Bettler vor Gott. Ein Bettler vor Gott. Und wir werden auch nicht alles verstehen. Doch wenn du jung bist und noch 70 oder 80 Jahre lebst, wünsche ich dir, dass du viel mehr verstehst als ich heute. Und trotzdem ist es das Buch Gottes, das Wort Gottes. Wer sucht, der wird finden. Das sieht man am Leben Luthers. Wer sucht, der wird finden. Er hat Gnade gefunden und sein Herz ist zur Ruhe gekommen. Gnade, wir sprachen, wir hatten Besuch von einer jungen Frau diese Woche und wir sprachen über Luther und die Reformation. Sagt sie, dieses Jahr habe ich verstanden, was Gnade ist. Sag ich, okay, die ist schon lange gläubig und sich taufen lassen, lebt mit Jesus. Sagt, ich habe 8 Semester studiert und im letzten Semester merke ich, dass im 7. Semester ich einen Schein hätte abgeben müssen, den ich nicht abgegeben habe. Sie hat geguckt, hat das rausgesucht, irgendwie angefangen schon mal was zu machen. Aber das 7. Semester war abgeschlossen. Und dann geht sie zu der entsprechenden Frau an der Universität, die darüber entscheidet, wie man damit umgehen muss. Und diese Frau hatte nicht so einen guten Ruf, dass sie gnädig ist. Manche ist es schon abgelehnt worden, die sind aufgrund dessen exmatrikuliert worden. Das heißt, das ganze Studium, die ganzen 8 Semester waren umsonst. Und sie geht zu der hin und sagt, hier ist es, ich habe es versemmelt, ich habe es vergessen. Ich habe angefangen, was zu machen. Und dann sitzt diese Frau da und überlegt und guckt. Und es dauert eine ganze Zeit, bis sie irgendwann sagt, morgen früh gibst du das ab oder geben Sie das ab. Und Sie sprechen bitte mit niemand anders darüber. Am nächsten Morgen hat sie es abgegeben und sie hat es anerkannt. Es war Gnade. Es war Gnade. Sie hatte kein Recht darauf. Ebenso wie wir kein Recht haben, zu Gott, seine Herrlichkeit zu kommen. Wir haben kein Recht darauf. Weil wir haben nicht nur einen Schein vergessen. Jeder von uns hat sein Leben letztlich versemmelt. Aber es ist Gnade, dass wir kommen dürfen, weil Christus am Kreuz für dich gestorben ist. Und das darfst du annehmen. Luthers Theologie verändert sich. Er schaut an sich an, was passiert eigentlich um sich herum. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was diese Ablassbriefe waren, um die es geht. Ich habe da mal einen auch als Bild reingenommen. Und diese Ablassbriefe wurden wirklich verkauft. Das ist vom Papst Leo VI. In seinem Namen geschrieben, mit so einem Siegel dran. Das sah richtig wertvoll aus. So ein Brief mit einem Siegel dran. Vom Papst. Also das ist doch Wahnsinn, oder? Da kann man doch denken, da passiert was. Und es ist offenbar so gewesen in dem Glauben der damaligen Zeit, auch wenn du Kirchenchrist warst, waren dir deine Sünden noch lange nicht vergeben. Das heißt, es gab immer noch Strafen, die der Sünder nach seiner Umkehr noch verbüßen muss. Und wenn man dann so einen Brief kauft, dann muss man die, und das bezog sich auf das Fegefeuer, muss man die im Fegefeuer ableisten, diese Strafen. Und wenn man diesen Brief kauft, kann man für sich oder auch Angehörige Vergebung in Anspruch nehmen, dass das nachgelassen wird. Und Luther merkt, so ein Quatsch. Die Menschen werden betrogen, die zahlen viel Geld dafür und denken, ihrer Seele geht's besser. Was passierte mit dem Geld? Die Hälfte ging nach Rom, um diesen wunderbaren Petersdom zu bauen. Ein wahnsinniges, weiß nicht, wie viele Milliarden heutzutage da reingepulvert wurden. Auf Kosten der Menschen, die dafür gearbeitet haben und arm waren. Ich könnte darauf verzichten. Ich habe ihn nie gesehen. Es soll wunderschön sein. Aber ich glaube, im Himmel wird es schöner sein. Im Himmel wird es schöner sein. Die andere Hälfte ging zu einem Bischof und die andere Hälfte zum Fürst. Und die müssten irgendwelche Schulden damit bezahlen. Luther sieht das, schreibt einen Brief, schreibt diese 95 Thesen und kritisiert diese Ablassbriefe ganz offen. Und letztlich ist es wohl so gewesen, dass er sie am 31. Oktober 1517 an die Schlosskirchentür in Wittenberg genagelt hat. Das sind Auszüge davon. Ich habe mal versucht, das zu verstehen, was da drin steht. Ich weiß nicht, ob es mal jemand versucht hat. Es ist nicht wirklich für Laien zu verstehen, weil man die ganze Systematik des Glaubens, wie kompliziert das eigentlich war, heute gar nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Und dann war es ja so, dass gerade der Buchdruck erfunden wurde und diese Schriften von Luther. Er hat auch das ganze das Thema mit den 95 Themen hat er noch mal für Laien auch aufgearbeitet und das verbreitete sich im ganzen Deutschen Reich. Ganz, ganz schnell. Das war völlig ungewöhnlich. Aber damit fangen auch Luthers Probleme an. Und er wird zur Umkehr gerufen. Er wird nach Rom gerufen, tue Buße, bist du nicht ein Gotteslästerer? Wenn man die Kirche lästert, hat man gleichzeitig auch Gott gelästert. Und er wird verfolgt. 4 Jahre später, nachdem er die Thesen angenagelt hat. Und dann wird er dort in Rom am 3. Januar 1521 exkommuniziert. Er wird ausgeschlossen aus der Kirche. Das heißt, er durfte kein Priester mehr sein, er durfte nicht mehr in eine Kirche gehen, er durfte nicht mehr am Abendmahl teilnehmen. Der deutsche Kaiser Karl V. hat noch versucht, etwas zu retten, indem er ihn ein paar Monate später nach Worms eingeladen hat, Reichstag zu Worms. Und da kamen die ganzen Fürsten und die haben gesagt, Luther, du musst das widerrufen, so geht das nicht. Du kannst doch nicht einfach hier alles auf den Kopf stellen. Das Reich und die Fürsten und auch der Kaiser und die Kirche waren zusammen, das war eine Einheit. Kaiser Karl V. hatte als letzter deutscher Kaiser einen Papst gekrönt. Da merkt man die Verbindung. Und die hatten Angst, dass alles auseinanderbricht. Und es ist auseinandergebrochen. Wie gut. Und Luther steht da vor diesen tollen und schlauen und mächtigen Männern und sie sagen ihm, du hast eine Nacht Zeit, darüber nachzudenken. Wenn du es nicht abschwörst, wenn du nicht umkehrst, dann wirst du in die Bann genommen. Und Luther kann nicht schlafen und betet und steht am Morgen da. Und dann widerruft er nicht. Da mein Gewissen in den Worten Gottes gefangen ist, ich kann und will nichts widerrufen, weil es gefährlich ist und unmöglich ist, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen. So ist es dokumentiert. Es gibt eine Kurzform davon. Hier stehe ich und kann nicht anders. Das ist wohl die richtige Version. Aber letztlich ist es so, dass Luther zu dem, was Gott ihm offenbart hat in seinem Wort, dazu steht er und bringt die ganze kirchliche Systematik, wie sie das Volk unterdrückt haben, wie das Volk in Dummheit gehalten haben, durcheinander. Das, was Luther in Rom gesehen hat, war ja eine abgefallene Kirche. Eine Kirche in Dunkelheit. Wenn man die Briefe mal die Offenbarung des Johannes liest, dann kann man gucken, welches Sendschreiben passt denn auf die Kirche damals? Welches Sendschreiben passt darauf? Eine Kirche, die satt war mit sich selbst, aber die Menschen unterdrückt hat, die gar nichts mehr hatte vom Geist des Evangeliums, geschweige denn vom Heiligen Geist. Wobei ich einschränken muss, dass es immer wieder Menschen gegeben haben wird, die mit Gott in Berührung waren, weil sie das Wort einfach verstanden haben oder in ihrem Herzen hatten. Auch sicherlich Nonnen und Priester. Luther schwört nicht ab. Er wird mit der Reichsacht belegt, mit diesem Bann. Das heißt, jeder, der seiner habhaft wurde, konnte ihn töten, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Wir kennen das aus dem Islam, wo das auch gemacht wird. Das war damals so mit Luther. Das ein anderer Begriff dafür war, er war vogelfrei. Und doch genehmigte der Kaiser, dass er mit freiem Geleit abreisen durfte. Es gab dann Soldaten von einem befreundeten Fürsten, die haben ihn entführt und haben ihn auf die Wartburg gebracht, wo er in Sicherheit war. Dort hat er gelebt unter einem anderen Namen, Luther als junger Jörg auf der Wartburg. Und was hat er da gemacht? Es hat mich so erinnert an Paulus. Paulus sitzt in Rom im Gefängnis. Und was macht Paulus in Rom im Gefängnis? Er schreibt Briefe. Gottes Logik finde ich manchmal stark. Paulus schrieb Briefe, die wir heute lesen und wo wir die Gnade und die Größe Gottes erkennen und uns darüber freuen. Paulus. Luther sitzt in der Wartburg und er fängt an, die Bibel zu übersetzen. Als Junker Jörg. In 11 Wochen hat er das Neue Testament übersetzt. 11 Wochen. Genial. Im nächsten Jahr fängt er an, das Alte Testament, ein Teil des Alten Testamentes zu übersetzen. Und Zur damaligen Zeit konnten ja nicht so viele lesen, aber bereits 1525 steht da, besaßen ein Drittel der lesekundigen Deutschen eine solche Bibel. Neues Testament und Teile des Alten Testaments. Kann man sich gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Eine Durchdringung auf einmal des Volkes mit dem Wort Gottes, das sie in ihrer Sprache lesen konnten. Und bis 1534 hat er das komplette Alte Testament auch übersetzt mit den Apokryphen. Luther war ein Mann, und das wissen wir auch, der hat nicht wortgetreu übersetzt, sondern hat immer gefragt, was meint Jesus denn? Wie tickt Jesus? Was will Jesus den Leuten sagen? Und so hat er versucht, das in seine Bibelübersetzung hineinzunehmen. Er ging aus von Gottes Gnade in Christus als Ziel und Mitte der ganzen Schrift. Und doch wollte er auch eine Sprache finden, die die Leute verstanden haben. Es gibt ja dieses Wort, er hat den Leuten aufs Maul geschaut. Er wusste, wie die getickt und geredet haben. Und er wollte, dass auch die Leute, die ganz normalen Leute, heute das verstehen. Und manchmal denke ich, wie können wir heute den Leuten sagen, die noch nie von Jesus gehört haben, hier um uns herum, es gibt so viele, Jesus nahe bringen. Ich glaube, wir müssen von Luther was lernen. Wir können so schnell, so fromm die Bibel zitieren und sagen, was redest du da? Und ich glaube, wir brauchen manchmal Offenbarung und Führung des Heiligen Geistes oder Bereitschaft, mal anders zu denken. Ja, es war eine sehr unruhige Zeit. Es gab die Bauernkriege. Die Bauern haben 1524 bis 26 einen Aufstand gewagt gegen den Adel und dann sind kläglich gescheitert. 5000 Bauern sind allein bei einem Massaker bei Frankenhausen umgekommen. Im selben Jahr heiratet, das hat jetzt keinen Zusammenhang, nicht, dass ihr das denkt, im selben Jahr heiratet Luther Katharina von Bora. Als Priester und Mönch war er dem Zölibat verpflichtet. Aber er hat die Bibel gelesen und hat es darin nicht gefunden. Er hat es nicht gefunden, dass die Ehe ein Sakrament ist oder auch, dass das Zölibat ein Sakrament ist, wo man drin bleiben muss. Es steht nicht in der Bibel. Und die Katharina hat ihn sehr stark unterstützt und geholfen. Die hatten ganz viele Leute bei sich wohnen, Studenten, und hat dazu beigetragen, durch diese Unterkunft auch fürs Einkommen zu sorgen. Und dann hatten sie auch noch 6 Kinder, 3 Töchter und 3 Söhne. Hier ein Bild vom älteren Luther noch. Dazu zu sagen ist, dass der Luther ein sehr intensives Leben geführt hat. Ich weiß nicht, wie man in dieser Zeit das alles machen kann. Ich habe nur ein paar Dinge erwähnt, was er getan hat. Er hat gepredigt, er hat diskutiert, er hat Studenten geprägt, er ist rumgereist. Aber sein Leben lang hat er auch an Krankheiten gelitten. Schwere Krankheiten. 64-jährig ist er dann auf eine Reise gegangen, obwohl er ein Herzleiden hatte und wollte einen Streit schlichten. Und dort ist er dann gestorben am 18. Februar 1546. War Luther in seinem Element? Denk noch mal an diesen Film vom Anfang. War Luther in seinem Element? Ja? War er da, wo Gott ihn haben wollte, wofür Gott ihn berufen hatte? Ein Mann mit einem starken Willen. Ein Mann, der Gott suchte, der Freude hatte, die Dinge auf den Grund zu gehen. Im Grundkurs sagen wir manchmal, die Gottsuche hört auf, wenn du Jesus findest. Das stimmt. Und doch ruft dich auf, Gott immer wieder auf, suche mich. Denn wer hat Gott wirklich erkannt? Ja, das ist der Anfang. Aber unser Leben ist eine Herausforderung, mehr von Gott zu suchen und zu wollen. Das zeichnete Luther aus. Er wollte, er ging Gott nach. Er suchte Gott. Und er suchte, hat sich durchgebaggert durch diese Zeit, als Religiosität den Glauben verschüttet hatte. Es war wie so eine Mülltonne über diesem Schatz des Evangeliums. Und er hat sich da durchgewühlt, bis er angekommen ist. Er fand sich nicht mit dieser Religiosität ab. Und er war ein fleißiger und unermüdlicher Arbeiter. Und manchmal war er auch schwierig, cholerisch, aufbrausend. Und doch ging er neue Wege, die Gott vorbereitet hat. Ich weiß, dass manche Leute, manche Entwicklungen in seinem Leben und auch manche Schriften gerade am Ende seines Lebens schwierig waren. Sein Verhältnis zu den Juden und was er dort vom Stapel gelassen hat, weil er so enttäuscht war, dass sie das Evangelium jetzt, nachdem er ihnen das nochmal neu erklärt hat, nicht angenommen haben, war schwierig. Es hat sogar das Dritte Reich befördert, weil Hitler sich darauf berufen hat. Ja, das war so. Sein Umgang mit der Täuferbewegung, der wir ja auch nahestehen, weil wir sagen, erst kommt der Glaube, dann die Taufe, war auch schwierig. Das hat er auch stark abgelehnt. Und auch andere Dinge. Ich denke, ja. Und doch war er in seiner Zeit. Und die letzten Worte, die er geschrieben hat, die möchte ich mit euch einmal durchgehen. Das hat er wohl ein wenige Tage vor seinem Tod handschriftlich geschrieben. Die sind unterschiedlich übersetzt. Da steht, die Hirtengedichte Vergils kann niemand verstehen, er sei denn 5 Jahre Hirte gewesen. Die Vergilschen Dichtungen über die Landwirtschaft kann niemand verstehen, er sei denn 5 Jahre Ackermann gewesen. Die Briefe Ciceros kann niemand verstehen, er habe denn 25 Jahre in einem großen Gemeinwesen sich bewegt. Die Heilige Schrift meine niemand genügsam geschmeckt zu haben, er habe denn 100 Jahre lang mit Propheten wie Elia und Elisa, Johannes dem Täufer, Christus und den Aposteln die Gemeinden regiert. Versuche nicht diese göttliche Aeneis, damit meint er die Bibel, versuche nicht diese göttliche Aeneis, sondern neige dich tief anbetend vor ihren Spuren. Wir sind Bettler, das ist wahr. Was drückt er damit zum Ausdruck? Was bringt er damit zum Ausdruck? Auch am Ende seines Lebens, wo er so viel verstanden hat, wusste er, wenn er zu Gott kommt, wird er trotzdem noch ein Bettler sein. Als Mann, der so viel Segen gebracht hat in unser Land, der so viel verstanden hat vom Wort Gottes und der uns ermutigt, bleibt dran. Manchmal denken wir, sind wir so schnell zum Verurteilen und sagen, da ist dieser Bereich, der war schwierig. Ja, das stimmt. Und dann machen wir es so mit dem Pinguin, wie mit dem Pinguin. Wir schütten das alles aus und verachten Menschen, weil ein Bereich schwierig ist. Luther war keine Fehlkonstruktion. Er hatte eine Berufung, die er gesucht und gefunden hat. Wie stark, dass so ein Mann sich mit 22 Jahren bekehrt, Gewitter hin, Gewitter her. Dann hat er zu der Anna gebetet, wo wir denken, ja, ich glaube, Gott hat das gehört, oder? Ja, ich glaube nicht, dass die Anna mich hört, wenn ich zu ihr bete, oder Maria. Nein, finde ich nicht im Wort Gottes, aber das war der Glaube in der Zeit. Aber Gott hat dieses Herz, diesen Menschen gesehen und hat darauf reagiert. Er hat es gesehen, dass da jemand war, der ihn gesucht hat letztlich. Und mit dieser Predigt möchte ich diesen Mann ehren, der sein Leben hingegeben hat. Der sein Leben gegeben hat, um der Welt dieses Wort zu bringen. Und dann ist die Verantwortung, die ist doch viel mehr heute bei mir, als damals bei den Leuten. In dem Moment, wo du das selber lesen kannst, hast du eine Verantwortung. Schau rein. Hey, gib dir Mühe. Lies es. Forsche es. Bring deine Fragen zu Gott und kämpfe das mit ihm durch. Es ist gut, wenn wir Menschen ehren, die uns vorangegangen sind im Glauben. Aber es ist auch eine Ermutigung, auf das zu sehen, was jetzt den Lobpreis und auch durch das Wort von Angela am Anfang kann. Wir wollen schauen, was kommt denn? Da gibt's noch was. Und ich wiederhole mich da, es gibt auch was für die Leute, die schon 70 sind oder 60. Es gibt noch was. Bleib dran, diese Fragen, die du Gott hast und die Anliegen mit ihm zu diskutieren, in seinem Wort zu gucken und zu meditieren, dich da trösten und herausfordern zu lassen. Luther war ein Glaubensheld. Er hat Mut gehabt, etwas vollkommen Neues zu machen. Und ich lese einige Bücher, wo ich merke, wir sind noch nicht am Ende. Wir sind noch nicht da, wo Jesus uns haben will, um das Licht in dieser Welt scheinen zu lassen. Und darauf bin ich gespannt und da möchte ich euch ermutigen, wenn du denkst, ach nee, ich will gar nicht mehr. Ich will gar nicht mehr. Guck mal, was ist religiös in deinem Ding? Was ist religiös? Wo bist du zufrieden? Sei zufrieden über die Erlösung. Aber Gott ist ein lebendiger Gott. Du brauchst keine Mönchskutte. Du bist auch kein Luther. Die anderen, das fand ich auch so schön, von den anderen gibt es schon genug. Es gibt so viele andere. Aber Gott hat etwas in dich hineingelegt. Eine Berufung und eine Stärke. Eine Frau, der es nicht wirklich gut geht, der hatte ich dieses Video geschickt vorgestern und dann schrieb sie zurück auf WhatsApp, wo ist meine Stärke nur geblieben? Ich weiß, was sie früher alles hingekriegt hat in ihrem Leben. Und ich weiß, dass sie aber auch noch eine Stärke hat. Sie ist eine Ermutigerin für Leute, die gerne durchhängen. Sie hängt auch manchmal durch. Aber da ist jemand anders, die kommt nicht so gerne manchmal zur Gemeinde und so. Und dann geht sie hin und sagt, komm mit. Das ist zum Beispiel eine Stärke, Leute nicht sitzen zu lassen und sagen, komm raus da aus deinem Sessel, beweg dich. Und dann auf einmal sind sie wieder fröhlich. Ja, bist du schon in deinem Element? Ich glaube, Luther war in seinem Element. Und das, was er in seiner Zeit bewirkt hat, ist genial. Sein Geschenk, eine Gnade Gottes. Bist du in deinem Element? Bist du da schon? Wenn ja, genieße es, bau das aus. Diene Leuten mit deiner Berufung, die in dir ist. Diene ihnen damit. Jede Gabe Gottes ist dazu da, die Gemeinde zu stärken, zu ermutigen, das Reich Gottes zu bauen. Ich lade euch jetzt schon ein für den kommenden Sonntag, am 5. November. Dann wird Hartmut Knorr predigen darüber, dass du in deiner Berufung lebst. Geht damit nach Hause und bewegt das. Ja, und wenn du Kämpfe hast und Auseinandersetzungen, das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Da ist Gott dran und wenn du zu ihm kommst damit, dann ehrt er das und schätzt das. Ich bete zum Abschluss. Vater im Himmel, ich danke dir für das, was du durch Martin Luther getan hast. Ich danke dir, dass er das Wort Gottes, das Evangelium ausgegraben hat unter diesem vielen Müll, den vielen Lügen und Verwirrungen dieser Zeit. Vater, und ich bete, dass du auf uns kommst. Wir haben gebetet, komm, Heiliger Geist. Wir haben gebetet, zünde dein Feuer an. Vater, und das bete ich, dass du dein Feuer anzündest, dass du jeden Einzelnen begegnest zu Hause, auf dem Fahrrad, im Auto, in der U-Bahn, wo auch immer wir sind, bei der Arbeit. Herr, und dass du uns diese Turmerlebnisse schenkst, wo wir uns die Augen geöffnet sind. Vater, wir brauchen das. Und ich danke dir, dass du noch nicht zu Ende bist mit deiner Gemeinde und mit deinem Plan. Herr, wir beten, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel und so auf Erden. Es soll so geschehen, dein Reich soll kommen nach Hamburg. Dein Reich soll kommen hier in diese ganze Stadt, in unser Leben, in unsere Familien, in unsere Nachbarschaft. Dort soll dein Wille geschehen. Vater, und ich gebe mich dir hin und bete für uns, für jeden Einzelnen, dass wir uns hingeben. Herr, durch mich soll dein Wille geschehen. Und ich bete für die, die Fragen und Kämpfe haben und an bestimmten Dingen nicht durchkommen. Herr, ermutige sie. Und ich spreche dir das zu, dass Gott dich ermutigt, bleib dran. Es war schon das Wort, dass Gott dich liebt als sein Kind. Das ändert sich auch nicht, wenn du an Kämpfen bist. Er sieht dich, er sieht deine Not. Er sieht deine Wünsche, da wo du Durchbrüche haben willst. Und er ist ein Gott, der Durchbrüche schenkt, gerne. Und ich bete für die, die bestimmte Wünsche haben in ihrem Leben. Es ist ein Eindruck, dass da ein Ehepaar ist, die sich ein Kind wünschen. Vater, und ich bete und spreche Fruchtbarkeit in diese Familie, in dieses Ehepaar. Geist Gottes, du bist gut. Komme du. Bete um Heilung für Menschen, die krank sind, Herr. Geist Gottes, du bist so gut, Herr, ich liebe dich. Danke, Herr, dass du fließt, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, für deine Gegenwart. Jesus, Jesus. David, magst du noch ein Lobpreislied singen? Okay, er kommt.